Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen im 5. Mose Kapitel 5. Wir wollen auf die Verse 8 bis 15 hören. Es geht um das zweite, das dritte und das vierte Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an die Kinder, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Rind noch dein Esel noch all dein Vieh noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass auch du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das letzte Mal, als ich zu euch predigen durfte, ging es um das erste Gebot. Ich hatte mir vorgenommen, ich predige gleich vom ersten bis zum vierten Gebot durch, um die 10 Gebote innerhalb von 2 Predigten abzuhandeln, um so eine Art Überblick zu geben. Aber ihr habt es gemerkt, ich habe nur das erste Gebot geschafft. Das war ja auch Erntedank, wollten wir auch ein bisschen bedenken. Und heute geht es nun um die nächsten Gebote, also das zweite, dritte und vierte Gebot. Im ersten Gebot ging es darum, dass es nur einen Gott gibt und dass wir nichts und niemanden neben ihn oder gar an seiner Stelle anbeten sollen. Und im zweiten Gebot geht es jetzt darum, wie Gott ist. Er ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Er steht über allen Dingen. Von ihm wurde die Erde und alles, was sie erfüllt, erschaffen. Er selbst aber ist überirdisch und darum mit keinem seiner Geschöpfe zu vergleichen. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in dem Wasser, noch was unter der Erdoberfläche ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Damals war es so, dass es gang und gäbe war, sich von den Göttern, die man anbetete, Bilder zu machen. Es gab keine richtige Religion, es gab keinen wahren, richtigen Glauben ohne Bilder, ohne Götzenstatuen. Und Gott sagt jetzt mit seinem zweiten Gebot dem Volk Israel, was das gewohnt war, von Ägypten sowieso gewohnt war, genau das Gegenteil. Wenn wir Bilder von Gott machen, wird der Glaube und die Anbetung Gottes unmöglich. Bilder von Gott zu machen ist Götzendienst. Also nicht Bilder von irgendwelchen Götzen zu machen, sondern Bilder von Gott zu machen ist Götzendienst. Auch das ist Götzendienst. Nicht nur, weil Gott Geist ist und jedes Bild, jedes Geschöpf, jede Vorstellung hinter dem Bild den Schöpfer aller Dinge nicht wirklich darstellen können. Das ist natürlich ein Grund, aber es ist nicht alles. Wenn wir Gott abbilden, dann schränken wir ihn automatisch ein. Wir pressen ihn in die Form unserer eigenen Vorstellung. Und damit verkehren wir die Schöpfungsordnung. Nicht der Mensch ist das Ebenbild Gottes, sondern Gott wird nach der Vorstellung des Menschen kreiert. Wir schaffen den Gott in unserem Bilde, nach unserer Vorstellung. Und ich hoffe, wir merken, dass dieses Gebot deshalb auch heute ohne Götzenbilder, ohne Statuen uns betrifft, weil wir alle den Hang haben, Gott nach unseren Vorstellungen, unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen, unseren Erfahrungen zu bilden, ihn daran anzupassen. Gott soll gefälligst so sein, wie ich mir es wünsche, wie ich mir das vorstelle. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich Gebote Gottes, die eben Gottes Charakter mir bezeugen, umdeute oder einfach vernachlässige und sage, ja, nee, das ist jetzt für mich nicht wirklich von Bedeutung. Oder das sieht so aus, dass wir Gott anbeten, so wie es uns gefällt, dass wir Gottesdienst feiern, so wie es uns gefällt, wie wir uns gut fühlen, anstatt darauf zu achten, wie Gott das möchte. Gott sagt, ihr sollt mich anbeten, ja, aber nicht irgendwie, sondern genauso, wie ich es will. Das gehört mit zu eurem Gottesdienst. An einer Stelle sagt Gott sogar, ihr sollt mich anbeten in Furcht und Zittern. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir, wie möchte Gott angebetet werden, indem wir auf sein Wort hören und indem wir sein Wort tun. Das geht aber bis dahin, dass man bestimmte Charaktereigenschaften Gottes oder Gottes Willen oder bestimmte Aspekte von Gottes Willen ablehnt. Mit der Erklärung, nee, also, wenn Gott auch so ist, das ist dann nicht mein Gott. So ein Gott kann ich nicht anbeten, der so unbarmherzig richtet. So ein Gott kann ich nicht anbeten, der Menschen erwählt und der wirklich sagt, dass der Mensch nichts von sich aus tun kann. So ein Gott kann ich nicht anbeten, der seinen eigenen Sohn opfert als ein Sühneopfer. Ist doch grausam. So ein Gott kann ich nicht wirklich anbeten, der alle Ehre für sich will. Was ist das für ein Egoist? Ja, ich möchte Gott anbeten und viele Sachen von ihm gefallen mir, aber manche Sachen, nee, also da muss man wirklich Abstriche machen. Ja, also der Mensch baut sich seinen Gott so, wie es ihm gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal früh Radiopredigten hört. Ich merke das da immer wieder, wie die Prediger ihre eigene Idee von Gott weitergeben und sagen, ja, Gott ist so und so, hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Mit ihrer Erfahrung aus der letzten Woche. So ist Gott und jeder hat da sein eigenes Bild. Und der Mensch lernt daraus was? Na prima, da kann ich mir auch mein Bild von Gott machen. Und natürlich betrifft es dann eben auch unsere Beziehung zu Christus, den Sohn Gottes. Unsere Einstellung zu ihm, unser Glauben zu ihm, was für ein Bild, was für eine Vorstellung haben wir von Jesus. Das ist genauso schwierig oder genauso, dass wir da eben uns nicht an den Jesus glauben, wie uns die Bibel gibt, sondern dass wir zum Beispiel Jesus zu dem immer sanftmütigen, immer mitleidenden, immer verständnisvollen machen und seine absolute Heiligkeit, dass er der mächtige Herr des Himmels und der Erde ist, der regiert und der irgendwann wiederkommen wird und durch dessen Stimme die ganze Welt erschüttern wird. Diesen Jesus, der Sünde hasst und richten wird, dass wir das irgendwie voneinander trennen. Dass wir Jesus zu unserem Freund, zu unserem Kumpel machen, der jeden Spaß versteht, der immer locker bleibt, obwohl Jesus an keiner Stelle in der Bibel jemals gesagt hat, dass er der Freund seiner Jünger ist, sondern nur seine Jünger sind seine Freunde, ja. Und er ist freundlicher als der beste Freund im Leben zu uns, ja. Aber er ist und bleibt unser Herr und Gott, unser Meister, unser Lehrer. Und was es auch immer für Bilder von Jesus gibt, Moralapostel und der Weisheitslehrer und der Wünscheerfüller und der Talisman und das Mantra oder was auch immer. Gott hat sich offenbart in seinem Wort, in seinem Gesetz und nicht zuletzt in Christus. Und wir beschneiden nicht nur Gott, sondern letztlich uns selbst, wenn wir diese Offenbarung nicht ernst nehmen. Wir machen unseren Gott und wir machen unseren Retter und wir machen damit unsere Freude an Gott kleiner. Und so machen wir natürlich auch den Segen Gottes über uns kleiner. Aber das ist ja nur ein Teil dieses zweiten Gebotes, dass wir kein Bild uns von Gott machen sollen, sondern es gibt noch einen zweiten Teil, wir sollen es nicht anbeten. Ja? Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Und dahinter steckt jetzt das Denken, dass man durch ein Bild, durch eine Statue oder sagen wir mal einen bestimmten Gegenstand oder durch einen bestimmten Ort einen besonderen Zugang zu Gott haben kann. In besondere Verbindung mit ihm treten kann über dieses Bild. Ja, also die orthodoxe Kirche, die lehrt das so, zum Beispiel in der Ikonenanbetung. Ja? Also die sagen, ja, wir beten ja nicht wirklich diese Ikone, dieses Bild an.
Wir küssen sie nur. Nee. Und dann, also die küssen sie. Ne? Aber sie denken, dass sie durch dieses Bild einen besonderen Zugang zu Gott haben. Und der Mensch geht sogar noch weiter. Und so war das damals ja in diesen Religionen, in diesen Götzenkulten auch. Nicht nur, dass man eine bestimmte Verbindung in Verbindung mit Gott treten kann, sondern dass man dann auch Einfluss auf Gott nehmen kann. Das steckt dahinter. Und das ist Götzendienst. Dieses Denken ist Götzendienst. Andersherum bedeutet das zweite Gebot nicht, dass Gott unnahbar ist oder dass wir rein gar nichts von ihm wirklich erkennen können. Wir können Gott erkennen, wir können ihm nahe sein, aber nicht durch unsere Vorstellungen, Rituale und Anstrengungen, sondern weil Gott zu uns kommt. Wir machen uns unsere Vorstellung vor Gott und wir denken, wir können dann so zu Gott durchdringen. Aber das funktioniert nicht, sondern Gott offenbart sich uns in seinem Wort und dadurch kommt er zu uns. Und er kommt zu uns durch sein fleischgewordenes Wort, durch seinen Sohn. Also Gott gibt uns nicht nur ein Bild von sich, sondern er kommt selbst zu uns in seinem Sohn. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht Philippus zu ihm, ja Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wir könnten sagen, Jesus ist der Mann, der das zweite Gebot gebrochen hat, mehr als alle. Aber so ist es nicht, sondern Jesus selbst zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Wir sehen in seinen Worten und in seinen Werken und vor allem in seinem Tod und seiner Auferstehung den Vater. Dort sehen wir die Liebe des Vaters, seine Gnade, seine Macht, seine Herrlichkeit. Versteht ihr? Im Evangelium erkennen wir Gott und durch das Evangelium sind wir mit ihm verbunden. Mach dir nicht deine eigene Vorstellung und bete sie nicht an. Denk nicht, dass du dadurch mit Gott verbunden bist, sondern sie im Evangelium erkennen wir, wie Gott ist. Und durch das Evangelium bist du mit Gott verbunden. Und dann sagt Gott, dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass wir das so machen, dass wir das so anerkennen, dass wir über das Evangelium, über das Wort diesen Zugang suchen. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist ihm überhaupt nicht egal, wie wir von ihm denken, wie wir zu ihm stehen, wie wir zum Evangelium stehen. Gott, es ist nicht egal, wie wir zu Christus stehen. Ja, manche Menschen trennen das. Die trennen Gott und Jesus. Aber das ist eben nicht zu trennen. Wer an Gott glaubt und wer ihn liebt, der muss auch an Jesus glauben und ihn lieben. Jesus sagte, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Gott sagt, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse es nicht zu, dass ihr mich in eure Vorstellung hineinpresst. Und wenn ihr das macht, ist das nicht Gottes Verehrung. Weil ja die Menschen sagen, ja, ich glaube doch an Gott. Das ist keine Gottesverehrung, sondern das ist Gott zu hassen. Wer Götzendienst betreibt, und dazu gehört eben, dass man sein eigenes Bild, seine eigene Vorstellung von Gott macht und verehrt, der hasst Gott und er wird von Gott bestraft. Und das wirkt sich bis in das dritte und vierte Glied, bis in die dritte und vierte Generation aus. Und wenn wir sowas hören, dann geht es uns natürlich sofort durch und durch und wir sagen uns, das passt nicht zu unserer Vorstellung von Gott. Das ist ungerecht. Aber im biblischen Kontext wird klar, jeder Mensch wird von Gott gerichtet aufgrund seiner eigenen Sünde. Aber Gott macht eben auch deutlich, ich werde das ganze Geschlecht des Sünders bestrafen. Ich werde letztlich das ganze Geschlecht des Sünders ausrotten. Und wir sehen an dieser Warnung, dass sich unsere Beziehung zu Gott auch auf andere, vor allem auch auf die eigene Familie, auf Kinder und Kindeskinder auswirkt. Wie du zu Christus stehst, wie du zu Gott stehst, das hat eine Auswirkung auf die Menschen um dich herum. Welches Zeugnis, welches Gottesbild, welchen Glauben geben wir an unsere Nachkommen weiter? In dem Buch Der verlorene Schatz der Familienandacht, da schreibt der Autor: In ihren prägenden Jahren hören sie, also da meint damit die Kinder, dem Präsidenten nicht aufmerksamer zu als ihren Eltern. Sie hören und verinnerlichen die allgemein akzeptierten sozialen Normen erst, wenn sie ins Jugendalter kommen. Im Grunde sagen sie stattdessen zu ihren Eltern: Formt mich, vermittelt mir, was euch am meisten am Herz liegt. Und dann schreibt er weiter: Doch sehr häufig durchschaut ein Kind das religiöse Mäntelchen seiner Eltern und findet heraus, was ihnen wirklich kostbar ist. Es erkennt Herzenshaltungen, die sie nach Wohlstand streben lassen, nach Freizeit, Sport, Unterhaltung, Fernsehen, Einkaufen oder religiöser Geschäftigkeit. Ein Kind kann es leicht erkennen, wenn diese Dinge für seine Eltern reizvoller sind als die Hingabe an Jesus Christus. Und wenn dies so ist, wird ein Kind eben diese Neigungen verinnerlichen zum Schaden für seine eigene Seele. Wisst ihr, wir Eltern geben uns so viel Mühe, dass die Kinder endlich auf uns hören, auf unsere Wörter. Aber das ist nur sehr schwer und das passiert erst sehr spät. Was Kinder aber sofort machen, ist, die Eltern zu imitieren. Sie werden so wie ihre Eltern. Und deshalb ist es aber nicht nur eine Warnung, sondern eben auch ein Trost. Und das hören wir dann in diese angeschlossenen Segensverheißungen. Ja, Segensverheißung, Vers 10. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wie viel Sorgen machen sich Eltern um die richtige Erziehung der Kinder? Um die Erziehung der Kinder im Glauben. Wir hatten das letzten Mittwoch, da war die Bibelstunde schon vorbei. Dann kam irgendwie eine Frage, wo es um die Kinder ging. Und dann hatten wir noch eine Diskussion darum, wo einfach deutlich wurde, ja, wie können wir es wirklich machen? Wie können wir auf richtige Art und Weise unseren Kindern das Evangelium weitergeben? Ihnen auch Dinge, Begriffe deutlich machen, was ist Sünde, was sind ihre Folgen, was ist Himmel, was ist Hölle, ohne sie, ich sag mal, zu manipulieren oder irgendwie schlecht zu beeinflussen. Wie können wir wirklich das Herz der Kinder erreichen? Wie können wir unsere Kinder zu Jesus führen? Das ist doch die Frage. Und darüber machen sich Eltern Sorgen und viele Gedanken. Und Eltern machen sich nicht nur viele Sorgen und Gedanken um die richtige Erziehung, sondern Eltern machen auch viele, viele Fehler. Und welchen Schaden können sie durch diese Fehler in der Erziehung in den Kinderherzen wohl anrichten? Aber die Verheißung zum zweiten Gebot ist hier unser großer Trost. Wenn die Eltern selber Kinder sind, und zwar Kinder Gottes, und wenn Gottes Selbstoffenbarung in seinem Wort und in seinem Sohn ihr Gottesbild bestimmt, also wenn das Evangelium für sie das Entscheidende ist, dann wird sich das Segensreich auf ihre Kinder und Kindeskinder und viele, viele mehr auswirken. Sicherlich, die richtige Erziehung, darüber sollte man reden, das ist wichtig. Aber vor allem, sagt Gott uns, ist entscheidend deine eigene Beziehung zu Christus, dein Vorbild, wie du deinen Glauben lebst. Und damit komme ich zum nächsten Gebot, zum dritten Gebot. Da sagt uns Gott: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was bedeutet das? Natürlich bedeutet das, dass wir Gottes Namen nicht in unbedachten Redensarten missbrauchen sollen, die man sich ja auch schnell angewöhnen kann. So, oh Gott und alles Mögliche in der Richtung. Aber in der Tiefe geht es hier darum, dass wir mit großer Ehrfurcht über Gott sprechen und auch denken sollen. Die Frage ist, wie beten wir zu Gott? Mit welchen Worten und vor allen Dingen welcher inneren Einstellung? Wir dürfen Gott überall, wir dürfen Gott zu jeder Zeit sprechen, wir dürfen überall zu ihm beten, wir dürfen auch über alle Dinge mit ihm reden. Über unsere Freude und Not, Zweifel und Klage. In dem Psalm macht uns Gott das selbst vor, wie wir wirklich alles ihm bringen dürfen. Aber das bedeutet nicht, dass wir ohne Ehrfurcht beten sollen. Wir dürfen Vater sagen, wir dürfen Papa sagen. Aber das heißt nicht, dass wir vergessen dürfen, dass er unser heiliger Vater ist. Unser Vater, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir überhaupt bitten und verstehen können. Unser Vater, dem die Ehre sei in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Aber wir missbrauchen Gottes Namen auch auf andere Weise. Nämlich, wenn wir Dinge in seinem Namen verkünden oder tun, die eben nicht mit seinem Wort und Willen übereinstimmen. Wenn wir sein Wort verdrehen, wenn wir es aus dem Kontext reißen oder umdeuten. Oder wenn wir seine Gnade als Freifahrtschein für unser lockeres, für unser sündiges Leben missbrauchen. Und natürlich kommen wir wieder zu der direkten Verbindung zu Christus. Wir tragen ja seinen Namen. Wir nennen uns Christen, wir bekennen, ja, wir sind Christen, das ist sein Name. Sein Namen, den wir nicht missbrauchen sollen. Das heißt, wir stehen nicht nur mit unserem religiösen Leben, was wir Sonntagvormittag machen, sondern mit unserem ganzen Leben für Christus ein. Wie die Leute über uns denken, beeinflusst, wie sie über Christus denken. Die Frage ist, erkennen die Leute, die unsere Gemeinde sehen oder die dich und mich sehen, erkennen sie die Liebe und Barmherzigkeit Jesu? Erkennen sie seine Heiligkeit? Erkennen sie, dass er der einzig Anbetungswürdige ist? Erkennen sie, dass Jesus wirklich die erste Stelle in unserem Leben hat? Auch das gehört mit zu diesem Gebot, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Und damit kommen wir noch zum vierten Gebot. Das ist das Sabbatgebot. Und da geht es natürlich heiß her. Und ich versuche heute in Kurzform uns das Wichtigste noch darüber weiterzugeben. Ich lese uns das nochmal vor. Lest es bitte nochmal mit. Vers 12. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Also wir merken, im Sabbatgebot der Ruhe steckt auch das Gebot der Arbeit drin. Wir sollen also 6 Tage auch unsere Zeit nutzen für die Arbeit. Interessant. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht. Jetzt werden sie alle aufgeführt. Und dann kommt die Begründung, warum sollen alle ruhen, sogar das Vieh? Weil ich dich aus Ägypten, aus deiner Knechtschaft heraus errettet habe, weil du dich daran erinnern sollst, dass ich dein Retter bin, dass du ohne mich immer noch ein Sklave wärst. Nun, interessant ist, dass es für den Sabbat noch eine andere Erklärung gibt, die finden wir bei der ersten Aufzählung der 10 Gebote im 2. Buch Mose. Da wird es nämlich anders erklärt, und zwar mit der Schöpfungsordnung. Da wird gesagt, ja, du sollst am Sabbat ruhen, weil Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und am 7. ruhte er. Aber das sind nicht jetzt 2 total verschiedene Erklärungen, sondern die eine baut auf der anderen auf und beide führen uns zusammen wiederum zu Christus. Die 6 Schöpfungstage laufen auf den Sabbat zu und dort finden sie ihren Höhepunkt, dort finden sie ihre Erfüllung. Die ganze Schöpfung, das ist damit gemeint, ist dazu bestimmt, in Gottes Ruhe einzukehren und Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Und der Sabbat soll nun den Menschen daran erinnern und darum auch zur Anbetung Gottes im Besonderen verwandt werden. Indem der Mensch nun von seiner Arbeit ruht, bekennt er, dass er eben nicht letztlich von seiner Arbeit, von seinem eigenen Schaffen, von seiner Kraft oder von der Schöpfung, von den Dingen, die er hat, sondern allein von Gott abhängig ist. Und das ist Anbetung. Ja, dass ich Gott meine Abhängigkeit bekenne. Wenn wir zu Gott beten und bitten ihn, Herr, hilf uns hier, Herr, hilf uns dort, Herr, wir brauchen dich, wir bekennen ihn unsere Abhängigkeit. Wir informieren ihn ja nicht darüber, was wir alles brauchen, das weiß er ja schon. Wir bekennen ihn, dass wir ihn wirklich brauchen, von ganzem Herzen. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Begründung, ja, dem Exodus, der Errettung aus der Gefangenschaft. Dieses Geschehen, dieser Exodus des Volkes Israels aus Ägypten, war gewisserweise auch ein Schöpfungsakt Gottes. Und zwar hat er sein Volk geschaffen. Er hat dieses gefangene Volk zu seinem Volk gemacht. Gott hat das Volk aus der Gefangenschaft geführt, zu seinem Volk gemacht und dessen Bestimmung ist es eben nun, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, ihn anzubeten und zu verherrlichen. Und wiederum soll der Sabbat im Besonderen genau daran erinnern und zur Anbetung genutzt werden. Wiederum soll das Volk Gottes bekennen, dass Gott ihr alleiniger Retter ist und dass sie allein von ihm abhängig sind. Und jetzt kam Christus und er hat das Gesetz erfüllt und er hat damit natürlich auch den Sabbat, das Sabbatgebot erfüllt. Das, an was uns der Sabbat erinnern sollte, das hat uns Christus jetzt gebracht, nämlich die Rettung aus Sünden durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung. Der Sabbat war nur eine Vorschattung auf die Ruhe, ja, so eine Verheißung der Ruhe, eine Erinnerung daran, die wir letztlich allein in Christus finden können. Wir können von unseren Werken ruhen, wir können von unseren Werken der Selbstgerechtigkeit, von unseren Mühen, von unseren Plagen ruhen, weil Jesus alles für uns getan hat. Paulus schreibt, Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Christus hat das eigentliche Wesen, in Christus haben wir es. Okay, und jetzt zu der Frage, wie machen wir das nun heute mit dem Sabbat? Sind wir immer noch verpflichtet, den Sabbat zu halten? Ich hoffe, es ist klar geworden auf der Grundlage dessen, was ich jetzt eben gesagt habe, dass wir auf alle Fälle das Prinzip des Sabbatgebotes halten sollen. Ja, das Gebot gilt noch für uns. Das bedeutet, an Jesus zu glauben, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag, nicht nur Sonntag. Jeden Tag. Und das heißt vor allen Dingen auch, dass wir unseren Willen ruhen lassen in seinem Willen. Dass wir uns durch seinen Willen, durch seinen Geist leiten lassen. Calvin schreibt dazu sehr gute Sachen. Ich möchte euch Folgendes weitergeben aus seiner Institutio. So schreibt der Apostel an anderer Stelle, der Sabbat sei ein Schattenbild der künftigen Dinge gewesen, die in Christus aber sei der Leib da. Das ist die Stelle, die ich gerade aus Kolosser gelesen habe. Das heißt, die eigentliche, wesenhafte Wahrheit, wie er sie an jener Stelle ausführlich darstellt. Und diese Wahrheit ist nicht mit einem einzigen Tage zufrieden, sondern verlangt unser ganzes Leben, bis wir an uns selber gänzlich tot und mit Gottes Leben erfüllt sind. Und deshalb sollen die Christen mit der abergläubischen Einhaltung von Tagen nichts zu tun haben. In Christus haben wir alles und der soll unser ganzes Leben bestimmen. Aber, wie Calvin dann eben auch bemerkt, ist es für uns nötig und gut, den Sabbat bzw. überhaupt besondere Tage als äußere Ordnung weiterhin zu haben. Denn das Gebot, zum Gottesdienst zusammenzukommen, oder auch die nötige Wendigkeit, dass wir einen Ruhetag haben, wo wir uns einfach ausruhen, wo die Sklaven, die hart arbeitenden Menschen einfach sogar das Vieh zur Ruhe kommen kann. Diese Gebote gehören nicht zu Vorschattungen, sondern sie behalten ihre Geltung. Calvin schreibt das auch wunderbar. Gottes Wort schreibt uns ja vor, dass die Kirche zusammenkommen soll. Und wie nötig das ist, wird uns schon durch die gewöhnliche Erfahrung im Leben ausreichend klar. Wie soll man aber solche Zusammenkünfte in der Kirche aufrechterhalten, ohne bestimmte Ordnung und festgesetzte Tage? Nach der Anweisung des Apostels soll doch bei uns alles schicklich und ordentlich zugehen. Nun könnte man aber fragen, warum kommen wir denn nicht alle Tage zusammen, um jene Unterscheidung der Tage, die ja doch nicht mehr sein soll, zu vermeiden? Ja, wenn das nicht mehr nötig ist, den Sabbat zu halten, und wenn es aber nötig ist, dass wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, und wenn das so gut ist, ja, warum machen wir das nicht alle Tage? denn die geistliche Weisheit wäre wohl wert, dass wir alle Tage ein Stück unserer Zeit widmeten. Und jetzt schreibt er weiter: Aber die Schwachheit vieler lässt solche tagtäglichen Zusammenkünfte nicht möglich werden. Und wir können von ihnen auch nicht mehr verlangen, ohne lieblos zu werden. Weshalb sollen wir uns da nicht in die Ordnung fügen, die Gottes Wille uns selber gewiesen hat? Also schon Calvin hat es gewusst. Die Woche über, da geht es hoch her. Da hat man zu tun, da arbeitet man, da ist man fertig. Das geht über unsere Kräfte, sich da noch täglich zu treffen. Wir werden so sehr vom Leben, von der Arbeit, von der Not, nicht zuletzt auch von unseren sündigen Begierden, von unserer Schwachheit in Beschlag genommen, dass wir nicht die Kraft dazu haben. Aber umso mehr sollen wir uns dann an diesen einen Tag halten. Gott gibt uns ja immer noch einen Ruhetag in der Woche. Nicht mehr den Sabbat, den Samstag, sondern den Sonntag, den Tag, als Jesus auferstanden ist, den Tag, als er alles zur Erfüllung gebracht hat, was uns der Sabbat verheißen hat. Und wir sollen diesen Sonntag dazu gebrauchen, um die Ruhe, die wir in Christus haben, zu schmecken, in besonderer Weise zu schmecken, zu feiern. Wir sollen ihn dazu gebrauchen, um uns auf besondere Weise geistlich zu erfrischen und zu erbauen, um dann eben für die Woche, die vor uns liegt, für den Alltag, für die Anstrengungen, für die Versuchungen vorbereitet zu sein. Und deshalb sollte es keine Option für den Christen sein, mindestens am Sonntag die Gemeinschaft mit Gottes Volk auch äußerlich zu haben und sich gemeinsam mit Gottes Volk unter Gottes Wort zu stellen. Es sollte keine Option sein, so nach dem Motto, ich bin doch jetzt frei, ich kann doch jeden Tag halten, wie ich will. Und wisst ihr was, es ist so wichtig, dass wir den Sabbat, den Tag des Herrn, den Sonntag wirklich feiern, wirklich genießen. Gott sagt uns, in diesem Tag möchte er, dass wir diese Ruhe besonders genießen. Und mit dieser Ruhe meint er unser Leben im Himmelreich, unser Leben bei Gott in der Ewigkeit. Also wir sollen am Sonntag schon ein Stückchen vorkosten von dem, was wir im Himmel haben. Wenn wir also den Sonntag zu so einer mühseligen Pflichterfüllung machen, wo wir uns jetzt dieses und jenes Treffen machen und wo wir das und das eben nicht machen dürfen und so weiter, was ist das für ein Vorgeschmack vom Himmel? Was wollen wir dann unseren Kindern auch weitergeben? Gott möchte, dass wir den Sonntag feiern, dass wir uns freuen, dass wir die Gemeinschaft suchen, dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir uns gegenseitig diesen Tag zu einem schönen Tag machen und ihn miteinander wirklich feiern. Und er möchte, dass gerade und besonders an diesem Tag er ganz besonders im Zentrum steht, damit es wirklich dieser Feiertag, dieser Ruhetag für uns wird. Und das möchte ich uns allen, euch allen ans Herz legen, dass wir uns Mühe geben und diesen Tag einander zu, wirklich zu einem Feiertag zu machen, wo wir uns gegenseitig besonders, ja, nach der Gemeinschaft miteinander die Gemeinschaft suchen und das einfach miteinander uns auf das hinweisen, was Christus für uns getan hat und was uns erwartet. Und damit komme ich zum Schluss und ich fasse diese Gebote alle zusammen oder die Botschaft dieser Gebote. Gottes Gebote halten bedeutet, an Christus zu glauben. Gottes Gebote halten bedeutet, an Christus zu glauben. Und liebe Geschwister, ihr habt es ja gemerkt, wie uns jedes Gebot zu Christus hinführt. Und zwar in mehrfacher Weise. Natürlich erkennen wir zunächst einmal, wie wir versagen, wie wir die Gebote nicht einhalten können. Noch nicht mal rein äußerlich. Wie sieht es dann erst in unserem Herzen aus? Also das Gebot wird uns zu einem Spiegel, in dem wir uns sehen und erkennen. Und erkennen, dass wir Vergebung brauchen und dass nur Gott uns verändern kann. Aber wir haben hoffentlich auch gesehen, wie Christus die Gebote in ihrer Tiefe erfüllt hat. Die Gebote, die laufen auf Christus zu. Und er hat sie erfüllt. Und wisst ihr was? Im Glauben an ihn haben wir Anteil daran, wird uns das zugerechnet. Ja, nur durch unseren Glauben an Jesus können wir überhaupt den Reichtum der Gebote erkennen. Wir können uns dadurch an ihnen erfreuen. und durch seine Gnade auch nach ihnen leben. In Christus, also in der Botschaft des Evangeliums, dass der Sohn Gottes zu uns kam, dass er Mensch wurde, dass er ans Kreuz ging, dass er, obwohl er keine Sünde getan hat, zur personifizierten Sünde wurde, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. In der Botschaft, dass er diese Sünde, diese Strafe der Sünde getragen hat und auferstanden ist, dass sein Opfer wirklich wirksam ist. In dieser Botschaft erkennen wir, dass Gott herrlich ist. Und nur diese Erkenntnis wird in unseren Herzen bewirken, dass Gott wirklich die oberste Stelle einnimmt und wir nichts und niemanden neben ihn stellen. Wenn wir das Evangelium erkennen und immer tiefer erkennen, werden wir die wahre Offenbarung von Gottes Herrlichkeit erkennen und dadurch gehindert, selber kleinere Bilder von Gott zu malen. Wenn wir das Evangelium erkennen und Gottes Heiligkeit und Barmherzigkeit, dann werden wir mit Freude, Ehrfurcht und tiefer Liebe zu ihm sprechen und über ihn sprechen. Und so Gott es schenkt, auch durch unser Leben diese Heiligkeit und Barmherzigkeit bezeugen können. Und wenn wir das Evangelium erkennen, dass darin die Erfüllung der Schöpfung, die Erfüllung des Sabbats liegt, dann werden wir gerne am Sonntag zusammenkommen, um das zu feiern und durch diese Botschaft immer wieder neu geistlich erfrischt und gestärkt zu werden. Wir haben heute wieder den Psalm 119 gehört. Er passt ebenso gut zu den 10 Geboten. Und ich möchte auch noch einen Vers daraus euch weitergeben. Vers 174. Ich habe Verlangen nach deinem Heil. Ich habe Verlangen nach der Rettung. Nach der Gemeinschaft mit dir. O Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Also lasst uns nicht nachlassen, die Gebote Gottes zu betrachten und ernst zu nehmen, weil sie uns zum Evangelium führen. Und lasst uns gleichzeitig nicht nachlassen, das Evangelium zu studieren und zu verinnerlichen, weil es uns hilft, nach den Geboten zu leben und so Gott zu verherrlichen und so selber reichlich gesegnet zu werden. Amen. Und wir wollen jetzt zusammen aufstehen und das nächste Lied miteinander singen in der Liedermappe. Dies Lied Nummer 10.